nicht nur vor dem Spiegel stehen, aber ob sie sich das traut. Selbst wenn die Zeit es mal erlaubt. Sie fragt sich, wie es gelaufen wär, ohne Kinder selber laufen lernen. Sie setzt die Kopfhörer auf, macht die Musik ganz laut. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, ist alles los, nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist alles los, nur für das Gefühl. Wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist sie woanders. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders, wer anders. Dann geht sie barfuß in New York, schwimmt alleine durch Alaska, springt vor Bali über Bord. Taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist alles los, nur für das Gefühl.
Wir ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, oh, was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Dein Blick hat mir gezeigt, es ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus. Dach dieser Welt, halten einfach fest, was. Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht. Fallen meine Arme und der Falsche geht auf. Oh, oh, alles was ich will, ist da. Große Freiheit pur, ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Atemlos, schwindelfrei, groß.
ganz normale 50-Stunden-Woche. Heimkommen und erstmal für die Kleinen kochen ist für sie ja kein Problem, weil die Kiddies gelaufen werden, selber laufen lernen. Aber ihr Tag ist keine Pause zu, sie suchen das für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie weg, ist alles los. Nur dann geht sie auf Gas, bin vorbei, auch durch das Blaue. Sie woanders, ist alles los. Kann mal auf ein Date gehen, in ihrem Lieblingskleid nicht nur vor dem Spiegel stehen. Aber ob sie sich das traut, selbst wenn die Zeit es mal erlaubt. Sie fragt sich, wie es gelaufen ohne Kinder, selber laufen lernen. Macht die Musik ganz laut. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders. Ist das Gefühl, da die Barfuß in den Ort und auch durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist alles los, nur für das Gefühl. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders.
Ihr hört ihr Bruck aus Hermannstadt.
Guten Tag, liebe Zuhörer. Radio Bruck wird eine Menge Gäste aus Kronstadt, Mediasch und MSWAR bei uns haben. Das passiert dank unseres Vernetzungstreffens, das schon zur vierten Veranstaltung ist. Wir laden euch ein, heute 2 Stunden mit uns zu ringen. Das Thema dieses Vernetzungstreffens bezieht sich auf die sächsische Minderheit vor und nach 1989. Um uns genauer darüber zu informieren, haben wir, das Team, Interviews mit verschiedenen Persönlichkeiten aus dem Kreis Hermannstadt, die in verschiedenen Bereichen tätig sind oder gewesen sind, aufgenommen. Seid ihr schon auf das Ergebnis gespannt? Dann sollen wir mit dem ersten Thema beginnen. Bevor aber bedanken wir uns an Radio Siebenbürgen und an der Donauschwäbischen Kulturstiftung für die Unterstützung und schlagen vor, uns anfangs durch ein wenig Musik zu entspannen. Also läuft jetzt auf Radio Bruck Atemlos von Helene Fischer.
Bezieh ich die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebestattoo. Oh, oh, oh. Was das zwischen uns auch ist, Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus. Atemlos, durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwinde frei, großes Kino für uns frei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und gib es mir. Komm, wir steigen auf das höchste Dach dieser Welt. Halten einfach fest, was uns zusammenhält. Oh. Bist du richtig süchtig, Haut an Haut ganz berauscht? Fallen meine Arme und der Fallschirm geht auf. Oh, oh, alles was ich will, ist da. Große Freiheit pur, ganz nah. Nein, wir wollen hier nicht weg. Alles ist perfekt. Und
erste der sechs gebildeten Gruppen beschäftigt sich mit dem Thema Kirche. Die Gruppe bestehend aus Joana Raulia, Octavia Codriano und Roberto Casalina besuchten Wolfgang Rehner, Pfarrer in der Wendezeit. Er wird zu der Rolle und Wichtigkeit der Gemeinde und des Pfarrers vor, während und nach 1989 erzählen.
'89 war ein Jahr des Umbruchs in allen Bereichen Rumäniens, so auch in der Kirche. Während unseres Vernetzungstreffens zu dem Thema sächsische Minderheit vor und nach 1989 hat sich unsere Gruppe Octavia, Roberto und Joana mit der Lage der Kirche in diesen zwei Zeitspannen beschäftigt. Wir wurden zu Herrn Rehner eingeladen, der evangelischer Pfarrer in Hermannstadt war. Er hat uns fröhlich über sein Leben als Pfarrer sowohl vor als auch nach 1989 erzählt.
Ich heiße Wolfgang Rehner. Ich bin evangelischer Pfarrer. Ich habe 17 Jahre hier in Hermannstadt als Stadtpfarrer gearbeitet, gerade auch in der gefährlichen Zeit vor und nach der Wende.
Mein Name ist Joana und meine erste Frage ist, was finden Sie am wichtigsten an Ihrer Arbeit und welche sind die Aufgaben, die ein Pfarrer erfüllen müsste?
Das ist eine gute Frage. Natürlich ist für einen Pfarrer in erster Reihe die Seelsorge, also die Sorge für die Menschen entscheidend. Also Kommunität und Kirche war sozusagen eins. Die Pfarrer waren sehr stark impliziert in die Wirtschaft, in die Politik, aber am meisten in die Erziehung. Also Schule, das wurde eigentlich als eine Aufgabe der Kirche angesehen.
Gibt es Unterschiede zwischen, was Sie vor 1989 gepredigt haben und was Sie nach der Revolution predigen mussten?
Nein, da gab es keinen Unterschied. Wir durften in der Kirche predigen, das hat man uns nicht untersagt. Wir predigen nach Möglichkeit das reine Evangelium. Das heißt, die biblische Lehre, so wie wir sie verstehen, auch auf Luther und so weiter zurückgreifend. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht vor der Wende und haben wir gemacht nach der Wende.
Ich heiße Octavia und komme aus Temeswar. Wir wissen, dass der Kommunismus eine atheistische Gesellschaft unterstützt hat. Welche Einflüsse hatte der Kommunismus auf die Kirche gehabt?
Eigentlich nur indirekt. Im Kommunismus gab es diesen Druck und das gab es auch in Städten. Auf die Lehrer übte man einen starken Druck aus, politisch, dass sie nur ja mit der Kirche nichts zu tun haben. Und dadurch war der Besuch der Kirche auch beeinträchtigt. Das sind Leute, die eigentlich gewohnt waren, zur Kirche zu kommen, waren dann sehr zurückhaltend und kamen nicht mehr so stark in die Kirche. Trotzdem war unser Kirchenbesuch so gut, dass sich, als dann in den 80er Jahren wir deutsche Besucher hatten, mehr und mehr, die sich immer wunderten, dass unsere Kirchen trotz allem voll sind. Naja, also so war es in der kommunistischen Zeit. Wir waren unter Druck, aber wir haben trotzdem gelebt.
Also, ich bin Roberto und ich komme aus Kronstadt. Eine andere Frage wäre, vor 1989 und in den 90er Jahren sind die Sachsen nach Deutschland ausgewandert. Wie viele Menschen haben bei dem Gottesdienst dann mitgemacht und wie viele machen in den Tagen nach der Revolution gekommen?
Also ich war in der Zeit, gerade in der kritischen Zeit, hatte ich schon gesagt, war ich Stadtpfarrer in Hermannstadt und weiß sehr genau, wie es bei der Kirche da war. Die Seelen, zunächst einmal muss ich sagen, die Seelenzahl. Als ich Standpfarrer wurde im Jahre 76, hatte die Kirchengemeinde Hermannstadt 14.000 Seelen. Und dann kamen die Jahre der Auswanderung schon unter dem Kommunismus. Man bekam die Pässe schwer, aber man wartete endlos, aber es kamen dann doch immer wieder auch Pässe. Zur Zeit als der Wende waren wir schon knapp bei 10.000, also unter 10.000 etwas gesunken, von 14. Von in den Jahren 76 bis 89. Im Jahr 90, Ende 90, hatten wir, denke ich, noch bei 6.000 Seelen. Ich habe das nicht mehr so genau im Sinn, das müsste ich in den Statistischen nachprüfen, aber ich habe die Statistiken selbst gemacht damals. Und das sank dann weiter auf 3.000 und so. Also das ging wahnsinnig rasch hinunter. Also von 89 bis 93 kann man sagen, sind 90% weg von denen, die 89 noch waren. Sind 90% weg und im Jahr 93 waren noch 10%. Kirchenbesuch ist demnach nicht so stark zurückgegangen. Kirchenbesuch in Hermannstadt war von der Tradition her nicht so gut. Also auf den Landgemeinden war das viel, viel stärker. In Hermannstadt war der Kirchenbesuch nicht so groß. Aber man zählte trotzdem die Leute. Und das ist nun interessant. Als wir nur noch 10% waren von denen, die vorher waren, war der Kirchenbesuch doch 20-30% von dem, wie es vorher war. Das heißt, der Kirchenbesuch ist nach der Wende sichtbar besser geworden. Das hing nicht unbedingt damit zusammen, dass die Leute alle umdachten. Aber man war jetzt frei, man durfte, der Druck war weg. Und dann kam noch etwas dazu. Das zeigt sich allerdings dann erst in den folgenden Jahren, nach 93. Nach 93 sind dann so sehr die Auswanderung massiv war, gab es einige Deutsche, die sagten, was ist da los? So viele ziehen von dort weg, wir wollen mal sehen. Und es gab Deutsche, die herkamen schnuppern und temporär hier wohnten. Und dann hat sich das mehr und mehr eingebürgert. So wie auch jetzt leben eine ganze Reihe von Deutschen hier bei verschiedenen Unternehmen oder sind sie selbst Kleinunternehmer oder so. Da habe ich eine Beobachtung gemacht. Die Leute kommen auch in die Kirche, weil hier eine Institution noch funktioniert in deutscher Sprache. Und man deutschsprachige Leute trifft. Also das ist auch ein Grund, zur Kirche zu kommen. Also nicht nur ein geistlicher Grund, sondern eben auch ein sehr weltlicher. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber ich bin auch kritisch und versuche die Sachen möglichst realistisch darzustellen. Ja, das ist es. Also der Kirchenbesuch ist nicht schlechter, sondern besser geworden nach der Wende.
Herr Renner, als eine letzte Frage, ich will Ihnen fragen, warum sind Sie in Rumänien geblieben? Man weiß, dass die Sachsen haben die Opportunität in Deutschland auszuwandern. Warum sind Sie hier geblieben? Warum sind Sie nicht ausgewandert?
Das ist meine persönliche Haltung gewesen. Ich war als Kind geprägt davon, dass mein Vater mit dieser Frage rang, nachdem er aus Russland kam und sich entschieden hat, wir bleiben dem Land treu. Und Ich war davon beeinflusst. Damals haben wir immer wieder diskutiert, sollen wir auswandern, sollen wir nicht auswandern. Das war 1954. Ich habe gesagt, wir wandern nicht aus. Wir bleiben hier, denn hier haben wir unsere Heimat und hier haben wir unsere Identität. Wenn wir nach Deutschland kommen, werden wir eingereiht. Dann gehen wir unter in der Menge. Naja, wir waren ganz wenige, die eben zurückgeblieben sind. Wir ziehen nicht nirgends weg. Wir gehören in dieses Land. Wir wollen hier in diesem Land unsere Existenz weiterführen. Wir wollen aufbauen. Wir wollen uns mit dem Land identifizieren.
Die Kirche hat eine wichtige Rolle in der sächsischen Gemeinschaft gespielt und spielt sie noch immer. Mit viel Mühe und Entschlossenheit konnte die Kirche in der Zeit des Kommunismus ihre Aktivität in Ruhe fortsetzen. Heute bringt die Kirche die letzten Sachsen in einer eng verbundenen Gemeinschaft zusammen. Und man teilt die Erinnerung an eine Zeit, als Rumänien eine noch viel größere deutsche Minderheit hatte.
Soeben hörten wir den Beitrag von Wolfgang Rehner, Pfarrer in der Wendezeit, und der Gruppe bestehend aus Joana Raulia, Octavia Codriano und Robert Casalino zum Thema Kirche. Nun folgt das Lied These Days von Rudimental.
Ihr hört Radio Bruck aus Hermannstadt.
I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.
Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days
so
trying to move on.
Traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting. Write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart.
We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark.
I hope someday we'll sit down together.
Unser nächstes Thema, das zweite des heutigen Tages, ist Schule, wobei die Gruppe bestehend aus Laura Nann, Theodor Moschoyu und Raphael Todt die langjährige Lehrerin Inge Sommer besucht haben. Sie wird über die Zustände vor und nach der Wende im schulischen Bereich erzählen. Wir sind gespannt, welche Veränderungen sie uns erläutern wird.
Ein Unterthema, das zum Thema sächsische Minderheit vor und nach 1989 gehört, ist die Schule. Unsere Gruppe, gebildet aus Daria, Theodor und Laura, hat sich damit beschäftigt. In den folgenden Minuten werden Sie ein Gespräch mit Frau Sommer, einer ehemaligen Lehrerin des Bruckenthal Lyzeums, hören, in dem sie über das Unterrichtssystem vor und nach der Revolution berichtet.
Guten Tag, wir sind von Radio Siebenbürgen und würden Sie, Frau Inge Sommer, einer langjährigen Lehrerin, ein paar Fragen stellen. Erstens, können Sie sich bitte kurz vorstellen?
Ja, also ich heiße Inge Sommer, wie schon gesagt. Ich bin im Kreis Alba in einem Dorf geboren, bin bis zur 8. Klasse auch dort zur Schule gegangen. Das Lyzeum habe ich dann in Mühlbach-Sebesch absolviert, studiert in Klausenburg und bin seit 1980 Lehrerin an der Bruckenthal-Schule. Das heißt jetzt 37 volle Jahre und ein Jahr mit der halben Norm.
Ja. Gibt es große Unterschiede im schulischen Bereich, wenn man die Zeit vor 89 mit der Gegenwart vergleicht?
Beginnen wir dann so mit dem, was man unterrichtet. Ja. Ich kann mich jetzt hauptsächlich auf das Fach Deutsch beziehen. Deutsche Literatur eigentlich. Ich habe seit 80 deutsche Literatur unterrichtet und sonst nichts. Und in diesem Bereich hat sich insoweit nur was verändert, dass wir vor 90 viel, viel mehr unterrichtet haben und eher vorleseartig. Das heißt, wir hatten Bücher, die Schulbücher, wo man etwa jede Woche ein neues literarisches Werk zu lesen hatte. Das nicht alle Schüler, die dann gelesen haben, könnt ihr euch gut vorstellen. Ja. Das Prinzip war irgendwie ähnlich. Wir sind literaturgeschichtlich vorgegangen, wir haben mit den ältesten Zeiten begonnen und sind bis in die Gegenwart oder Ende des 20. Jahrhunderts irgendwie gekommen. Nach 90 haben wir sehr lange mit Lehrern aus Deutschland gearbeitet, unseren Fachberatern, mit denen wir neue Lehrpläne erstellt haben. Das heißt, das Prinzip ist da ähnlich geblieben, bloß haben wir vom Stoff halt stark reduziert. Ja? Also wir haben dann eine Strömung mit einem Beispielwerk genommen und nicht mehr mit allen bedeutenden Autoren und so und haben neue Methoden gelernt, geübt mit den Schülern, eingeübt, das heißt, dass sie viel mehr zum Unterricht beigetragen haben, ja, also nicht einfach zugehört haben, gelernt haben und wiedergegeben haben. Etwa der Mitte der 90er Jahre schaut der Lehrplan ähnlich aus wie heute. Ja. Gearbeitet haben wir dann vor allem immer wieder an Methoden. Dann würde ich im Sinn jetzt ganz kurz auf die Schüler zu sprechen kommen. Die Schüler waren bis 90 nichts anderes gewohnt, so hat man überhaupt unterrichtet. Und wenn ihr euch vorstellt, dass sie außer der Bibliothek keine Möglichkeiten hatten, sich über irgendetwas zu informieren, so war die Schule für sie wirklich die einzige Informationsmöglichkeit. Und in dem Sinne, vielleicht haben die Schüler bewusster gelernt und vielleicht mit mehr Freude gelernt. Ja. Und das hat sich aber nicht in den Noten widerspiegelt. Aber ich mache ein anderes Kapitel da, Noten, ja. Von mir aus gesehen waren die besten Jahre in diesem Bereich so 2000, 2010. Nachher haben ich den Eindruck bekommen, dass die Schüler überhaupt nichts mehr wollen. Sie sind gesättigt mit allem, sie wollen nicht mehr an Projekten arbeiten, sie haben einfach keine Lust mehr dazu. Auch mein Eindruck ist entstanden, die Schüler wollen gezwungen werden zu lernen. Das ist nicht mehr so freiwillig tun. Also es fehlt die Bereitschaft, auch außerhalb der Schulstunden zu Hause selbst was zu machen. Ich denke, da müssen wir uns jetzt was Neues einfallen lassen. Ich würde noch über die Schulnoten sprechen, weil das sehr, sehr auffällig ist. Die Schüler haben nur größere Noten, wisst ihr selber, ja. Aber so wirklich bewusst ist das mir geworden, als ich mal einen Katalog von 1990 in der Hand hatte. Und da hat das so ausgesehen, in Deutsch, ja. Von 36 Schülern hatte einer, ein einziger Schüler, die Jahresmitte Note über 9 in Deutsch, nicht 10 oder so, über 9. Aber das waren die normalen Noten. Nur so viel vielleicht in dem Moment, wo die Noten an den Unis gezählt haben. Ja? Ab dem Moment ist diese ganze Situation entstanden.
Wie würden Sie die Jahre 89, 90 beschreiben? Also wie empfanden Sie
89, 90. Ab Januar war ja das dann so, das waren ja ein paar Monate, nicht bis Januar war ja die Klasse vollständig, dass jeden Tag weniger Schüler in die Schule gekommen sind. Man wusste ja nicht mehr, wer wie lange kommt, meistens mit nicht viel Ankündigung. Ja, sind sie einfach nicht mehr da gewesen. Ich kann jetzt schon beschreiben, was wir damals empfunden haben. Das ist nicht, weil es lange her ist, aber ich denke, wir haben es gar nicht richtig verarbeiten können. Oder es ist alles so schnell damals gegangen, dass man gar nicht so richtig mitkam. Aber das ist dann doch so schnell wiederum gekommen, dass man gar nicht es nicht mehr thematisiert hat. Es sind zwar auch viele Schüler weg, aber es sind doch Schüler gekommen. Das heißt, es gab ja noch deutschsprachige Schulen an Lyzeen, die es heute gar nicht mehr gibt. Und dann sind von dort Schüler zu uns gekommen. Und die Plätze frei wurden, kamen andere. Und im Herbst 90 waren die Klassen voll. Ja, also das, und da war es für uns ziemlich schnell klar, okay, es geht weiter. Natürlich war die nationale Zusammensetzung dann eine andere. Und es war doch klar, dass man sich dem anpassen muss. Und dann ging es plötzlich weiter. Also wie gesagt, in Panik geraten sind wir nicht. Und ich habe es erlebt, wie nicht nur die Schüler, sondern auch meine Kollegen ausgewandert. Ja? Also die Auswanderung hat ja schon damals so begonnen. Und im Hinterkopf hatte man natürlich auch den Gedanken, ja, was machen wir selber? Bleibe ich, gehe ich? Aber ich denke, gerade weil ich gemerkt habe, dass die Schule hier weitergeht, war das irgendwann kein Problem mehr. Also es war klar, die Veränderungen kamen langsam und nicht zum Schlechten hin.
Wie viele Lehrer hatten damals Deutsch als Muttersprache und wie viele sind jetzt noch geblieben?
Ja gut, ich denke, alle, die damals unterrichtet haben, hatten einen siebenbürgisch-sächsischen, schwäbischen, was auch immer Hintergrund. Außer, also ich, meine beide Eltern waren noch Siebenbürger Sachsen, ja.
Sie haben sich entschieden, nicht auszuwandern. Mhm. Was hat Sie dazu bewogen?
Das ist ein bisschen komplex. Also erstens vielleicht einmal, weil ich keine Kinder hatte. Also alle, die in meinem Alter waren und Kinder hatten, haben gesagt, jetzt müssen sie wegen den Kindern weg. Wollen nicht. Sie wollen den Kindern eine andere Zukunft bieten. Also diese Frage hat sich gestellt. Meine engere Familie, ich war auch nicht verheiratet. So muss ich sagen, also mein Großvater, mütterlicherseits, der konnte nicht zurückkommen und als er es hätte können, war er krank und er wollte nie meine Familie mit hinübernehmen, es waren schwere Jahre damals, ja. Und als es besser wurde, war er schon schwer krank. Und irgendwie hat meine Mutter oder so, haben sie Deutschland nie mit dem Paradies verglichen oder wie viele andere es gemacht haben. Also es war nicht von vornherein etwas, oh, wir wollen hin. Es wäre auch noch schwieriger geworden. Ich meine, wer gleich 90 ausgewandert ist, der hatte auch in Deutschland noch viel mehr Vorteile als hier, deutsche Rente und so weiter. Also später wäre es dann auch immer schwieriger geworden.
Und wie sehen Sie die Auswanderung der Sachsen? Also Sie haben gesagt, dass Ihre Mutter Sie nicht mit einem Paradies verglichen hat.
Nein, also für meinen Großvater hier vor allem ist irgendwie, wussten wir, es gibt auch Probleme dort. Ja, andere haben die Situation aus Deutschland nur von so Heimkehren oder Urlaubsdeutschen, ja, gekannt, die einem nicht immer die Wahrheit gesagt haben. Ja, die manchmal ein bisschen nicht nur das Schöne erzählt haben, sondern die haben auch Lügen erzählt, so was sie alles haben, aber wie viel Schulden sie haben bei der Bank haben sie zum Beispiel nicht erzählt. Ja, und dann hat jeder sich vorgestellt, boah, was ich in Deutschland alles bekomme, wenn ich hingehe oder so.
Sie haben etwas über den Vergleich der Schüler gesagt, also die damaligen und die heutigen. Mhm. Können Sie uns etwas auch über die Lehrer sagen? Sind Sie vielleicht jetzt motivierter?
Die Lehrer? Nee, ja. Die Lehrer sind jetzt viel weniger motiviert. Ich meine, bis 90 war der Lehrerberuf ein relativ attraktiver Beruf, weil es ein sicherer Beruf war, er war nicht schlecht bezahlt, also im damaligen Vergleich. Und ja, man hatte die langen Ferien natürlich und so. Und jetzt wissen wir alle, wie die Bezahlung der Lehrer ist. Ich meine, wenn man sich so umschaut, wie viele junge Lehrer wir haben, wisst ihr selber. Und wie viele, wisst ihr vielleicht nicht, wie viele in letzter Zeit auch einfach so weg sind, ja?
Und die Lehrer haben heute fast gar keine Rechte mehr in Bezug auf Schüler. War das früher anders?
Ja, natürlich war das anders. Ich meine, was der Lehrer gesagt hat, wurde nicht in Frage gestellt. Was ich der Schüler gedacht habe, war dann wiederum eine andere Sache. Aber also so richtig widersprochen einem Lehrer hat man früher eigentlich nicht auf der Seite. Wie die Schüler ja nicht so viele Möglichkeiten hatten, sich zu unterhalten, hat die Schule ihnen sehr, sehr viel geboten, auch so an Kulturtätigkeiten, und das haben die Schüler wahrgenommen, mit Ausfahrten, das waren Ausflügen, das war so die einzige Möglichkeit, noch zusammenzukommen. Und die Idee war immer wieder die, wir müssen Schülern nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch ein gewisses soziales Verhalten und ihnen die Augen öffnen auch für andere Dinge.
Wie viele Muttersprechler waren in einer Klasse vor 1989 und wie viele sind es noch jetzt?
Vor 89 waren 4, 5, das war der Schnitt, nicht Muttersprachler. Aber auch die, die gingen halt in den deutschen Kindergarten, und die haben wirklich im Unterschied zu heute im Kindergarten Deutsch geredet, weil alle haben Deutsch geredet und nach einem Jahr haben die auch Deutsch geredet. Ja? Aber damit ein Nicht-Deutsch-Muttersprachler an die deutsche Schule kam, musste er vorweisen, dass er deutsche Vorfahren hat. Also musste irgendwie einen Beweis erbringen, dass er zur deutschen Minderheit gehört. Und dann haben mir Leute später auch erzählt, sie haben manchmal wirklich falsche Papiere gebracht oder erhalten, dass irgendjemand Deutscher war, der gar nicht war. Ja, und so. Aber das waren 80er Jahre. So wie, irgendwann ging es wiederum und dann irgendwann ging es nicht. Und deshalb war der Anteil etwa so 5 Leute von, ich weiß nicht, 36 bis 40. Auch damals, denke ich, wären schon mehrere Rumänen in die deutsche Schule gekommen. Aber es war halt nicht so leicht möglich. Okay. Jetzt, wie gesagt, ist es umgekehrt oder noch mehr. Das Verhältnis ist noch umgekehrter, denn 2, 3, die noch Eltern haben, die Deutsch sprechen. Egal, ob es Muttersprachler oder nicht.
Und unsere letzte Frage, wie sehen Sie die Zukunft nach all den genannten Veränderungen in den fast 30 Jahren?
Also meine größte Sorge für die deutsche Schule ist, dass es bald keine deutschen Fachlehrkräfte mehr gibt. Schon jetzt sind wir ja an einem Punkt angekommen, wo sie nicht mehr gibt. Das ist das große Problem der deutschen Schulen. Ich denke, dort müsste man vielleicht mehr tun. Und meine rein persönliche Meinung ist, man müsste sehr viel tun im Kindergarten. Also dort irgendwie was anders machen. Ich weiß auch nicht, was und wie. Aber Kindergärtner, die fehlerlos Deutsch sprechen, die mit den Schülern nur Deutsch sprechen, auch wenn die Schüler zuerst nichts verstehen. Dann sagt der Schüler in der 12. nicht, der Kind. Das ist immer mein Paradebeispiel, ja.
Naja, vielen Dank für die Zeit und für das Interview.
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass der Bericht für Sie interessant war.
Ihr hört Radio Bruck aus Hermannstadt.
Gerade haben Sie den Beitrag von Inge Sommer, einer langjährigen Lehrerin des Bruckentals, und der Gruppe bestehend aus Daria Niamzu, Laura Nann, Theodor Moschoy und Raphael Todt zum Thema Schule gehört. Wir möchten uns bedanken für die Förderung der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg und des Instituts für Auslandsbeziehungen Stuttgart. Als nächstes Lied, passend zu dem Thema Jugendlichen, kommt jetzt Cele Două Cuvinte der Musikgruppe Taxi.
Sunt bărbat, nu sunt deloc complicat. Sunt relativ simplu, ce-am în inimă am și-n minte. Spun deschis tot ce gândesc, mai puțin când vine vorba despre cele două cuvinte. Cuvintele alea două pe care ai vrea să le auzi într-una tu. Însă dacă nu ți le spun, nu înseamnă că nu, că nu. Să știi că eu încerc, dar nu prea reușesc.
cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Sunt bărbat, nu sunt genetic structurat să spun așa ceva. Părerea mea. Și sunt convins că la fel s-a întâmplat și cu ăia dinaintea mea. Toți strămoșii mei au avut de vânat, de luptat, de inventat roata și becul și televizorul și geaca de piele cu ținte. Pe scurt, nu l-a stat caponul la cele două cuvinte. Să știi că eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Și nu înțeleg de ce nu-mi acorzi credit nici măcar cât unui câine care te iubește chiar dacă nu-ți vorbește. Pe bune nu știu ce vrei. E suficient să te uiți în ochii mei. Eu încerc, dar nu prea reușesc, nu. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Eu încă o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Ce cred? Nu că pot. Totuși o să încerc să-ți șoptesc.
Te iubesc.
Der nächste Song wird von Imagine Dragons gesungen und heißt Whatever It Takes.
Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes.
Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my years like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough, from the prodigal son. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love.
Hypothetical, hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes.
takes.
Hier ist Radio Bruck live aus Hermannstadt. Wir machen jetzt mit unseren Beiträgen weiter. In dem von Paul Nonu aus Mediasch, Sorina Schkjopa aus Hermannstadt und Horia Moldovian aus Kronstadt aufgenommenen Interview werden die Unterschiede im Bereich Politik vor und nach 1989 deutlich gemacht. Zuerst hat die Gruppe ihren Gesprächspartner gebeten, sich kurz vorzustellen.
Also ich heiße Hans Klein, man kann das auch anders sagen, Hänschen Klein, bin 1940 geboren, zur Zeit des Erdbebens, wie das damals war im November, habe die Zeit des Umbruchs auf dem Weg zum Sozialismus und zum Kommunismus erlebt, bin bei der Revolution verwundet worden und freue mich jetzt jeden Tag, den wir nach der Wende erleben. Ich bin vom Beruf evangelischer Pfarrer, war Professor für Theologie, lange Zeit Vorsitzender des Forums, das ich mitgegründet habe. Interessiere mich ja nicht für Politik, aber noch mehr für die Menschen und die Gemeinschaft um die Menschen, auch ein wenig für die Wissenschaft. Im Unterschied zu den Ungarn hatten wir sehr viel mehr Rechte. Was meine ich? Die letzte Phase von Herrn Ceausescu war die Gründung eines reinen Nationalstaates, rumänischen Nationalstaates, wo alle Rumänen sind, ohne Minderheitenprobleme. Das war aber nur eine Theorie. Wir hatten ja Minderheitenrechte, viele. Aber darum, weil so viele weggegangen sind und man einen Vertrag mit Deutschland hatte wegen der Auswanderung, war man sehr vorsichtig mit Diskriminierung unserer Minderheit im Unterschied zur Minderheit der Ungarn.
Hat sich etwas verändert nach der Revolution?
Im Ganzen hat sich etwas verändert, denn die Freiheit ist groß geworden. Im Kommunismus hatte man ja nur begrenzte Freiheit. Man wollte, die Leute sollen nicht denken. Man hat gesagt, es gibt im Sozialismus 5 Gebote. Erstes Gebot, du sollst nicht denken. Gedichte auswendig sagen, ein ganzes Buch auswendig sagen für die Aufnahmeprüfung in der Schule, in der Universität, Parteidokumente auswendig wissen, aber nicht denken. Zweites Gebot, wenn du schon denkst, sollst du nicht reden. Drittes Gebot, wenn du schon redest, sollst du nicht schreiben. Viertes Gebot, wenn du schon schreibst, sollst du nicht unterschreiben. Und fünftes Gebot, wenn du schon unterschreibst, sollst du dich nicht wundern. Diese Gebote sind nicht mehr. Das ist die große Änderung. Man darf denken, man darf schreiben, man darf reden, man darf unterschreiben.
Eine andere Frage würde sein, vor 1989 könnten die Sachsen Politik machen?
Nicht weniger als alle anderen. In einer Diktatur macht die Partei die Politik. Und die Leute sind dazu da, um zu klatschen. Da spielt es keine Rolle, ob man einer Minderheit angehört oder nicht. Man war alles gleich geschaut. Man konnte nicht viel ändern. In den großen Kanzleien gibt es nur ein Telefon, kein Mikrofon. Sie hören und müssen machen, haben nicht zu reden. Man war nicht gewohnt, zu verhandeln und Verantwortung zu tragen. Hatte man nicht. Man hatte nicht gelernt, eine eigene Meinung zu haben. Aber das hat unsere Minderheit nicht betroffen.
Wie Sie aber selbst gesagt haben, war im Kommunismus dieses Prinzip der Gleichheit. Aber Sie haben ganz am Anfang nach der ersten Frage gesagt, dass es doch einige Unterschiede gab. Können Sie uns mehr detaillierter sagen?
Es gibt immer ein wenig. Das eine sind die vielen und das andere sind die wenigen. Und für die wenigen kann man nicht dasselbe machen wie für die vielen. Das ist auch jetzt das Problem, dass es zu wenige sind. Bitte.
Welche Einfluss hatte der Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien? Das war der Betreff, von mal Paris erzählte.
Also zunächst, es hat ja auch im Kommunismus so etwas gegeben. Das hieß der Rat der werktätigen deutschen Nationalität. Und die konnten auch etwas machen. Die hatten wenigstens einen Draht bis ganz oben. Es war der Chef konnte gehen noch beschweren. Konnte, wenn es. Dieser Rat der Minderheiten hat einiges korrigiert. Zum Beispiel, sie haben dafür gesorgt, dass auf den Dörfern Theater gespielt werden kann oder gesungen werden kann. Nicht nur das, was die Partei will, sondern auch was unserer Tradition entspricht. Das konnte man. Ich habe zum Beispiel, ich war Pfarrer mit den Leuten im Dorftheater gespielt. Natürlich musste das Theater zensurieren. Die Deutschen, die in, man hat damals gesagt, in Russland, in der Sowjetunion deportiert waren, 1945 bis 1949, dass die eine Entschädigung bekommen, so wie die Veteranen vom Krieg oder andere im Gefängnis. Man konnte dann durchsetzen, dass das Gesetz für die Rückgabe des Bodens und der Häuser nicht auf den 6. März festgelegt war, sondern schon viel früher, weil man unsere Leute nach dem 23. August gleich expropriiert hat. Da konnte man sagen, okay, aber auch diejenigen, die nach dem 23. August gelitten haben, konnte man entschädigen. Und da konnte man auch sorgen dafür, dass die Häuser, die man Leuten weggenommen hat, auch zurückgegeben werden. Es sind die meisten zurückgegeben worden, noch nicht alle. Es werden alle auf die Dauer, wird das gelöst, das Problem. Also wir konnten sorgen dafür, dass unsere Leute nicht benachteiligt werden und auch dieselben Rechte bekommen wie die anderen, wiewohl sie anders waren, weil sie vorher bestraft wurden. Es hat ein Gesetz gegeben, das man im 44 oder 43er für Juden gemacht hat. Schrecklich, ja. Man hat die Juden expropriiert im 43 oder so. Und dieses Gesetz hat man im 44 auf die Deutschen auch angewendet. So zum Beispiel hat man damals das Burgenthal-Museum genommen mit diesem Paragraphen. Das ist inzwischen zurückgekommen. Es gehört der Kirchengemeinde. Eigentlich dem Burgenthal-Lyzeum. Denn es ist zum Gebrauch für die Schüler des Burgenthal-Lyzeums. Gehört jetzt zur Kirchengemeinde, weil die Kirchengemeinde damals die Schule auch hatte. Also Kirche und Schule waren bis 1948 zusammen.
Wird diesem Deutschen Demokratischen Forum wie als eine Partei betrachtet oder eine Organisation?
Minderheitenvertretung. Eine Organisation, nicht eine Partei. Und was heißt das konkret? Man kann bei uns Mitglied sein, wenn man in einer anderen Partei ist. Das kann man nicht, wenn man Partei ist. Weil jede Partei eine bestimmte Linie hat, auf der ganzen Welt ist das so nicht, eine bestimmte Linie und das gilt für den kleinen Menschen auch. Wenn die Partei entscheidet, dann muss das Parteimitglied mindestens mehr, in den meisten Fällen derselben Meinung. Weil eine Minderheit immer darunter leiden muss, wenn sie sich mit extremen Dingen beschäftigt. Eine Minderheit muss die Mitte halten. Und ich bin immer sozial und demokratisch, aber nicht sozialdemokratisch. Ich bin mehr fürs Volk, das ist ja Demokratie, und mehr, dass man Leuten hilft. Der Herr Johannes könnte nicht sehr viel machen, bitte, wenn nicht die EU wäre. Aber die EU könnte nicht machen, wenn er nicht wäre. Denn auch sie brauchen Leute, die das, was sie vertreten, hier machen.
Inzwischen sind leider die meisten der Siebenbürger in Sachsen ausgewandert. Und ich wollte fragen, welche Ihre Meinung ist zu der Tatsache, dass vielleicht die Siebenbürger in Sachsen zurückkehren werden?
Wir müssen von etwas ganz anderem ausgehen. Zurückkehren ist eine Sache, die mit dem Boden zu tun hat und das Land die Leute hat. Inzwischen hat sich aber so etwas wie eine Globalisierung durchgesetzt. Und zwar warum? Weil der Boden nicht mehr so wichtig ist wie die Arbeitskraft und die Industrie. Und darum ist in ganz Europa jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Fluktuation der Bevölkerung. Alle haben Antennen und wir haben Sender. Man hat jetzt festgestellt, dass man die Herzimpulse bis zu 1 Kilometer, 500 Meter, 1,5 Kilometer messen kann. Das heißt, wir strahlen die ganze Zeit hier. Ich möchte euch sagen, sucht, dass ihr einen Beruf findet, der euch ganz Spaß macht. Okay.
Wir haben uns gerade das interessante Gespräch mit dem Thema Politik zugehört, geführt von unseren Kollegen Paul, Sorina und Horia mit dem evangelischen Pfarrer Herrn Klein. Genießt weiterhin das Lied Do I Wanna Know von Arctic Monkeys.
Ihr hört Radio Bruck aus Hermannstadt.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep?
I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Sort of hoping that you'd stay.
Maybe we both know
that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're out of view. 'Cause I love. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Didn't we both know
that the nights were made saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you. Never thought I'd call and when you've had a few. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the
Gerade ist auf Radio Bruck das Lied Viva la Vida von Coldplay gelaufen.
Wir von Radio Bruck möchten uns noch einmal für die Förderungen der Donauschwäbischen Kulturstiftung, des Landes Baden-Württemberg und des Institutes für Auslandsbeziehungen Stuttgarts bedanken. Es ist gleich 15 Uhr und wir machen weiter mit dem nächsten Thema, und zwar Medien.
Kronstadt, Andrea Dobrota aus Mediasch und Stefania Gravu aus Hermannstadt waren bei Frau Beatrice Ungar, der Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung, im Büro. Sie hat mit ihnen über die Unterschiede im Medienbereich vor und nach dem Kommunismus gesprochen. Wie sich die Pressefreiheit in den letzten 29 Jahren entwickelt hat, erfährt ihr im folgenden Beitrag.
Mehrere deutschsprachige Schulen aus Transsilvanien haben sich in Hermannstadt getroffen, um ein Projekt im Kreis der Radioversammlung zu bearbeiten.
Das Thema unseres Projektes lautet die sächsische Minderheit vor und nach 1989.
Die Medien sind ein heikles Thema, das oft diskutiert wird. Deshalb würden wir Ihnen ein paar Fragen darüber stellen.
Wir sitzen hier mit Beatrice Ungar, Chefredaktorin der Hermannstädter Zeitung. Erstmal würden wir gerne erfahren, wie Sie überhaupt zur Zeitung gekommen sind.
Also in der 11. Klasse hat mich, sagen wir, der Virus gepackt und seither habe ich das angestrebt. Ich wollte zwar etwas anderes studieren, aber ich musste 3 Jahre ins Lehramt, nachdem ich Deutsch und Rumänisch studiert habe in Hermannstadt. Damals war es so, dass man nach dem Studium 3 Jahre hingehen musste, wo man hingeschickt wurde. Also man konnte nicht selbst entscheiden, was man macht. Man konnte schon selbst entscheiden, aber dann hätte man die ganzen Studiengebühren zurückbezahlen müssen, die der Staat ja übernommen hat. Heute ist das nicht mehr so. Also, ich habe das schon in der 11. Klasse, wie gesagt, 11. und 12. Klasse, einen sogenannten Doppelblatt-Zeitung gemacht. Die Zeitung hieß We Are the Schoffels. Und mit einem Smiley und drumherum geschrieben, We Are the Schoffels. Schoffel war von Schaf irgendwie, wir sind die Schafe, sowas in dem Sinn gedacht. Ja, ich habe es praktisch in der Nacht geschrieben, in der Früh haben die praktisch jeden Tag so ein Blatt gehabt. Mit Witzen, mit allem, mit Karikaturen, alles selbst gemacht. Bis in, also einschließlich 12. Klasse. Leider sind diese Blätter irgendwie verloren gegangen. Das hat sie eine Kollegin mal bestellt, sie wollte sie mal lesen, also digitalisieren, und dann hat sie aber leider verloren, oder vielleicht hat sie sie nur verlegt. Und seit dem September 88 bin ich bei der Hermannstädter Zeitung. Damals hieß sie noch Die Woche. Die Zeitung war 68 gegründet worden, wiedergegründet. Es gab schon mal die Hermannstädter Zeitung im 1861. Also die erste Ausgabe einer Zeitung mit dieser Bezeichnung erschien am 3. Januar 1861.
Wie wurde die Information in der kommunistischen Zeit mediatisiert?
Es war sehr einfach. Es gab Informationen und wenn man etwas selbst gesehen hat, also wenn die Partei gesagt hat, das hast du gesehen, ist gut, wenn nicht, hast du es nicht gesehen. Und das kam dann auch nicht in die Zeitung. Im Prinzip. Wobei man bei der Tatsache ist, weil bei einer deutschen Zeitung, da die Leser nicht so, es war die Leserschaft war überschaubar, hat man doch einiges schreiben können, was man in einer rumänischen Zeitung, die praktisch alle lesen konnten, nicht schreiben konnte. Das kann ich sagen. Da waren unsere Kollegen von der rumänischen Zeitung immer sehr neidisch. Also zum Beispiel kritische Sachen und so weiter. Es war für die, man hat sich eben, es gab praktisch Informationen, wirklich Informationen. Man hat eben geschaut, dass wirklich, sagen wir, Sachen sind, die nicht verfänglich sind. Also zum Beispiel, was ist ein Theaterstück, so heißt das und so weiter, das findet statt, war nicht mehr weiter gesagt, wer das macht. Solche Sachen waren eigentlich auch nicht erwünscht, dass man zu viel über andere Personen schreibt als über den Diktator, der musste immer gelobt werden. Also hat man es vermieden, überhaupt das zu schreiben in dieser Beziehung. Und ich habe ja leider nicht viel schreiben können. In 88, 89 hat er fast alle die ganze Zeitung gemacht. Der hat so viele Reden gehalten in Bukarest. Wir hatten eigentlich nicht viel zu tun. Wir mussten nur die Reden korrigieren, aber die Übersetzung machten die Kollegen aus Bukarest. Eine Gruppe in Bukarest, die war nur dafür zuständig. Ich glaube, die waren nachher verrückt, wenn man so viel übersetzen muss. Tatsache ist, dass doch jemand dann das gelesen hat. Also wenn zum Beispiel in Bukarest, die Bukarester Informatia Bukarestiro, die hatten Probleme, weil sie bei einer dieser Reden, ich weiß nicht, 4 Seiten oder 5 Seiten waren das, es war total langweilig, war kein Bild natürlich, nur Rede, bei einen Absatz verloren haben sozusagen. Er ist verschwunden beim Druck und die mussten ins Kittchen. Also die sind alle drei ins Gefängnis gekommen, mit Gefängnisstrafe, weil man hatte das als Sabotage geahndet und hat gesagt, die wollten die Zeit sabotieren.
Was wissen Sie über die Zensur? Was dürfte man zum Beispiel nicht publizieren?
Also es war klar, dass man sich nicht, also Meinungen äußern durfte über die Politik. Und was immer das jetzt war, in der Diktatur hast du dir nicht erlauben können, jetzt zu sagen, der Ceausescu hat sich in der Nase gebohrt, während er die Rede gehalten hat, oder der Genosse sowieso hat mit der Genossin da getratscht oder solche Sachen. Zum Beispiel bei Kronen, man hat Kronenfeste gefeiert, aber man hat dann nicht geschrieben, dass ein Gottesdienst begonnen hat, sondern man hat sich getroffen bei dem Herrn sowieso und der Herr war der Pfarrer, also dass man nicht schreiben durfte, dass es der Pfarrer war. Aber jeder wusste ja, wenn man den Namen geschrieben hat, wer das ist. Also im Prinzip hat man die Zensur umgangen und die Leute haben gelernt, irgendwie zwischen den Zeilen zu lesen. Also
welche ist Ihre Meinung über die Zensur in den Medien, heute, aber auch vorher?
Also eine richtige Zensur gab es eigentlich nicht, wenn man das jetzt als Zensur betrachtet. In den Jahren, wo ich in diesem, habe ich das so nicht empfunden. Aber das war sehr einfach, was nicht passiert ist. Also wenn man etwas gehört hat oder so, dann musste man das prüfen. Das muss man auch heute. Als Journalist musst du alle Informationen, die da zu dir kommen, also die an dich herangetragen werden, auch überprüfen. Du kannst nicht einfach alles schreiben, so wie auf dem Facebook, frei weg von der Leber. Die Zensur ist jetzt nicht da, aber es ist etwas anderes da, und zwar das Finanzielle. Die finanzielle Situation der Zeitungen, und das gilt nicht nur für Rumänien, das ist weltweit, für die Printmedien, dass sie Probleme haben, ihre Zeitung weiterhin so zu verkaufen wie vor der Internetzeit. Also, und deshalb ist oft so, dass sie manchmal die Informationen, also die redaktionelle Arbeit zurückgestellt wird für Werbung. In Rumänien ist es ein großes Problem, weil die viele Leute, und das gilt ja auch in anderen Ländern, dass man denkt, also warum soll ich eine Zeitung bezahlen, wenn ich im Internet alles lesen kann? Die Qualität im Internet ist wahrscheinlich die gleiche. Das kann ich ja nicht gut einschätzen.
Wie fühlt es sich an, jetzt nach dem Kommunismus zu publizieren und welche Unterschiede würden Sie nennen?
Ja, also wie gesagt, ich empfehle auf jeden Fall das Buch, das Anna Gallon geschrieben hat über die Hermannstädter Zeitung, das heißt Zwischen Pflicht und Kür. Besser kann man das gar nicht definieren, so in Stichworten, wie es war. Vorher war Pflicht und heute ist Kür. Damals war es ziemlich klar, was man nicht darf oder was man darf, und jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Also für uns ja nicht. Wir sind als Zeitung, also unabhängige Wochenzeitung, schon für alles, was in Hermannstadt hauptsächlich passiert, zuständig. Ja. Und vor allem was in der deutschen Minderheit, also was mit der, und in deutscher Sprache oder so, aber nicht nur. Ja, wir haben das auch früher, war das, die Zeitung war nicht nur für die deutsche Minderheit. Ja, die deutsche Sprache über Hermannstadt. Und das ist bis heute auch die Stärke der Zeitung, dass man deutsche Nachrichten in Deutsch lesen kann, was passiert in Hermannstadt, in der eigenen Sprache, in der deutschen Sprache.
Unter welchen Umständen ist die Zeitung erschienen und welchen Rubriken gab es in der Zeitung? Also wie ist die Zeitung entstanden? Also wer hatte diese Idee? Oder?
Also die Zeitung hat es schon mal gegeben, wie ich gesagt habe, 1861. In Hermannstadt gab es schon bis 44, 36 deutschsprachige Zeitungen, wenigstens. Nicht nur, also Zeitpublikationen, grosso modo gesehen. Es gibt auch eine, bis 44. 44 wurden alle Zeitungen eingestellt. Und erst 49 erschien dann in Bukarest der neue Weg als deutschsprachige Zeitung. Weil es gab ja immer hier deutschsprachige Publikationen, weil das die erste, zum Beispiel die erste Zeitung überhaupt in Siebenbürgen ist in Hermannstadt erschienen. Viele sagen in Rumänien, es ist damals noch Siebenbürgen gewesen. Und zwar bei Hochmeister, wo wir jetzt hier sitzen. Also es ist eine geschichtsträchtige Region hier. Also die erste deutsche Zeitung in Siebenbürgen, das Theatralwochenblatt. 1. Juni 1778. Wie viele Jahre sind das? 240 Jahre. Ha? Hast du dir vorstellen? Das ist also das erste Publikation. Relativ die ersten Zeitungen an allen und für sich erschienen in dem deutschsprachigen Raum, glaube ich auch dann. Also wo jetzt Deutschland ist. Aber 1778 gab es ja auch Deutschland nicht in dem Sinn. Es gab verschiedene Fürstentümer und ja, jeder hatte seine Grafschaften und alles Mögliche. Ja, also die und wie gesagt 1949 erschien dann die Der neue Weg, heute ist, heißt die Zeitung, also seit 1993 heißt die Zeitung Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien, die Tageszeitung. Und in Kronstadt gab es die Volkszeitung, in den 50er, 60er Jahren. Und die Volkszeitung war praktisch eine Zeitung für ganz Siebenbürgen. Und aus dieser Volkszeitung sind dann die Karpaten und schon in Kronstadt und die Hermannstädter Zeitung in Hermannstadt entstanden. Des 25. Februar 1968 die Zeitung herausgegeben hat. Den 50. Geburtstag haben wir gefeiert.
Was ich noch interessant fand, Sie fragte noch, welche Rubriken gab es in der Zeitung?
Also es gibt sie praktisch immer noch. Die wichtigsten Rubriken sind die Informationsrubrik, also zum Beispiel, die wir jetzt nicht jedes Mal haben, aber es gibt, ich würde jetzt zum Beispiel haben wir immer die Wetterprognose ist eine der wichtigsten. Dann haben wir hier das Gemeindeleben von Hermannstadt und Umgebung. Das gibt es auch in der Karpatenrundschau. Das Programm, jeweils von Rumänischen Fernsehen und Radio Neumark. Wenn nicht gerade WM ist, dann ist doch deutsche Sendung im Fernsehen. Was noch wichtig ist, die Junior-Ecke. Das haben wir jetzt schon bald mehr als 20 Jahre. Das Kreuzworträtsel, das noch das Klassische ist. Und dann haben wir Feuilleton. Also Feuilleton heißt praktisch, hier jetzt haben wir nur Theater, aber gewöhnlich Feuilleton, das bedeutet Bücher, Rezensionen oder Theaterberichte, was, Konzert und so weiter. Und natürlich Gesellschaft ist allgemein, das ist dann verschiedene Aktionen, zum Beispiel hier an der Bruckenthal-Schule, die waren in Dinkelsbühl. Hier war ein Marionettentheater, das waren die kleineren. Und Wirtschaft. Also ab. Und manchmal haben wir jetzt den Sport, das natürlich gehört auch dazu, aber im Prinzip sind das die Rubriken. Und natürlich ist wie eine der wichtigsten und nicht so leicht zu machen, zu gestalten, ist diese Hermannstadt auf einen Blick. wo wir praktisch Veranstaltungskalender sozusagen haben. Das ist immer das Schwierigste.
Sicherlich haben Sie viel Erfahrung. Was denken Sie, ist verbesserungsbedürftig für andere Zeitungen? Was für Tipps können Sie Ihnen geben?
Also andere Zeitungen in deutscher Sprache, in rumänischer Sprache, weltweit, was? Es ist ja so, dass man, ich kann ja schlecht Tipps geben, wenn ich kein Geld geben kann. Weil ich habe euch ja gesagt, die meisten Zeitungen brauchen ja viel Geld. Also nicht jede Zeitung braucht Geld. Und um eine Zeitung herauszubringen, brauchst du eine Grundlage. Also auch große Tageszeitungen haben Probleme, aus erster Hand zu berichten. Also wenn ich berichte über Vladivostok, dann muss jemand dort sein, der von dort berichtet. Und nicht ich schreibe aus Hermannstadt über Vladivostok. Nach was ich gehört habe oder was ich gesehen habe über Webcam oder weiß der Kuckuck. Aber wie gesagt, ich kann anderen Zeitungen nichts empfehlen. Ich kann nur sagen, für mich ist Qualitätsjournalismus, wenn der so nah wie möglich am Event war. Also das, was in der Zeitung erscheint, dass das auch so nah ist. Also ich kann mir nicht anmaßen, über Bukarest zu viel zu schreiben, Inlandpolitik, weil ich nicht in Bukarest bin. Und auch andere Tageszeitungen, die keine akkreditierten Journalisten haben, weder bei der Präsidenten noch bei dem Parlament noch bei der Regierung, können eigentlich auch nicht berichten, also aus erster Hand. Das sind dann Agenturmeldungen. Oder übersetzt aus den rumänischen Tageszeitungen. Kann man auch machen. Aber das hab ich fast verboten. Natürlich für eine Zeitung, die leben muss, die Geld braucht, also die keine Zuschüsse bekommt, ist das natürlich ein großes Risiko, wenn ich ein Gerücht nicht publiziere und das stimmt. Ja. Es sind viele, die dieses Risiko haben gesagt, wir publizieren. Also wenn es nicht stimmt, ist es am nächsten Tag sowieso vergessen. Aber wenn es stimmt und wir waren nicht dabei, dann haben wir unsere Leser verloren, zum Beispiel. So funktioniert das manchmal.
Würden Sie uns noch von einer bemerkenswerten Erfahrung von Ihnen erzählen?
Ich hatte eben was erzählt, diese Sache mit dem, wo ich also praktisch im ersten Jahr meiner Tätigkeit in dieser Welt der Zeitung dieses, sagen wir, gemerkt haben, dass, wie man um die Ecke lesen kann oder was hineininterpretieren kann, was gar nicht ist. Und ich hoffe, dass das nicht wieder passiert anderen, nicht nur in Rumänien, sondern überhaupt. Ich kann das genau verstehen, wie das läuft und das ist schwierig. Wie gesagt, unverfängliche Sachen, die praktisch plötzlich aus dem Nichts dir eine Falle stellen können. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich wünsche euch, dass ihr das nie erleben müsst. Auch wenn es ungefährlich aussieht.
Ja, vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürften.
Na, du dürft.
Wir haben uns gerade Stefanas, Andreas und Davids Beitrag mit dem Thema Medien angehört. Weiterhin läuft auf Radio Bruck das Lied Wake Me Up von Avicii.
Ihr hört Radio Bruck aus Hermannstadt.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. This time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Hier ist Radio Bruck live aus Hermannstadt. Wir machen jetzt mit unseren Beiträgen fort. Unser nächstes Interview bezieht sich auf die Art und Weise, wie der Kommunismus die städtische Entwicklung Hermannstadts beeinflusst hat. Juliana Popa aus Mediasch, George Rado aus Hermannstadt und Daria Russ aus Kronstadt wurden in das Büro des Architekten Hermann Fabini willkommen geheißen, wo sie die Gelegenheit hatten, ihm ein paar Fragen zu stellen.
Welche sind die wichtigsten Unterschiede im Bereich der städtischen Entwicklung Hermannstadts, die Ihnen auffallen, wenn man die kommunistische Zeitspanne mit der Gegenwart vergleicht?
Städtebauliche Entwicklung vor 1989 war bestimmt von der Kommunistischen Partei. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Zeit nach 1989, da ist sehr viel mehr Freiheit, dadurch, dass sich die Wirtschaft anders entwickelt hat. Dass die Privatinitiative in den Vordergrund gerückt ist, sind die Bauherren, neuen Bauherren seit der Wende, freie Unternehmer.
Wir haben erfahren, dass eine Architektur entwickelt wurde, die einfach rücksichtslos ist und auch nicht stark unter Kontrolle im Vergleich mit der kommunistischen Architektur. Herr Fabini sagt aber, dass
diese Freiheit auch missbraucht werden kann.
Was waren die Ziele der städtischen Entwicklung vor und nach 1989?
Herr Fabini meint, dass die kleinen, in kommunistischen Blockhäusern eingerichteten Wohnungen nicht menschenwürdig waren.
Was wurde im Bereich der Stadtentwicklung nach 1989 als erstes verändert?
Man muss sehen, dass die Wirtschaft entwickelt hat. Nach der Wende sind Privatfirmen gegründet worden und Firmen aus dem Ausland hergekommen und haben hier neue Anlagen gebaut.
Die städtische Entwicklung hat dazu gebracht, dass die Bevölkerung Hermannstadts zurückgegangen ist.
Gab es etwas, das an der städtischen Entwicklung Hermannstadts während der kommunistischen Zeit störte?
Ceausescu hat versucht, die Anzahl der Ortschaft zu reduzieren, um sie wirtschaftlicher zu machen, also anzupassen an eine andere Produktionsweise. Und das hat also für viel Ärger gesorgt. Und es war auch der Zentralismus im Kommunismus.
Herr Fabini kritisiert manche kommunistische Bauwerke, wie das Parlamentsgebäude aus Bukarest, weil viel Geld und Material vergeudet wurde, das man für den Bau und die Ausstattung von Schulen und Krankenhäusern hätte nutzen können.
Wie drückt sich die sächsische Identität in der Architektur und die Infrastruktur der Stadt aus? haben die Sachsen während des Kommunismus ihre Identität verloren?
Das ist so, dass man sagen kann, dass die Architektur in Siebenbürgen schon sehr stark von der sächsischen Präsenz bestimmt worden ist. Das fängt schon damit an, mit den Parzellierungen. Also man hat diese Ortschaften, die hier gegründet wurden, die hat man die Parzellierung so schon von Anfang an so gemacht, dass das geschlossene Ortschaften sind. Es ist sehr interessant, wenn man vergleicht diese Art der Ortsgründung beim Sachsen und bei den Rumänen in Siebenbürgen. Aber jetzt so zu Hermannstadt, das ist also eine bürgerliche Architektur, die man übernommen hat von westeuropäischen Städten. Man kann bestimmte Themen, zum Beispiel, wenn man hier in Hermannstadt auf dem kleinen Ring gibt es diese Laubengänge. Ja. Das ist ein Thema, das man verfolgen kann, gibt es schon in der Antike, kommt aus Italien, kommt es dann nach Norden, in der Schweiz gibt es es wieder und wandert dann ostwärts. Man kann also viele Elemente vom bürgerlichen Städtebau in Westeuropa hier wiederfinden.
Haben die Sachsen während dem Kommunismus etwas
an Identität verloren?
Ja.
Na, würde ich nicht sagen, nein. Die sächsische Identität hat, wenn man das jetzt zurückverfolgt in der Geschichte, da ist einmal Ende des 19. Jahrhunderts, wo in Deutschland so eine stark nationale Orientierung war, die hat sich auch hier übertragen und die war, sagen wir, im Widerspruch zu der traditionellen sächsischen Identität. Und dasselbe hat sich in der Zwischenkriegszeit auch noch einmal wiederholt, so dass doch viele Sachsen im Faschismus verfallen sind oder sympathisiert haben mit dem Faschismus. Und das sind sehr, sehr problematische Aspekte. Also so gesehen würde ich da im Kommunismus nicht eine spezielle Situation sehen. Es hat im Kommunismus natürlich auch Leute gegeben, die mitgemacht haben. Man muss den Kommunismus auch differenziert sehen. Es gab eine Zeit, wo der russische Einfluss sehr stark war. Es war also von 45 bis, sagen wir, 65. Ab 65 hat sich von Russland befreit. Und in der Zeit hat es auch ein gewisses Aufleben der Minderheiten gegeben. Also dann ab 1973 hat Ceausescu wieder auf stur geschaltet. Da praktisch ab 73 bis 89 war eine Zeit, wo eigentlich alle Leute nur gewartet haben, dass etwas sich ändert. Also es war eigentlich keine Beteiligung mehr. Also die Gesellschaft war eigentlich dann ganz eben orientiert auf diese Diktatur. Ja.
Herr Fabini hat die Architektur der Sachsen mit die der Rumänen verglichen.
Im sächsischen Bauernhaus hat man wirklich nur das Notwendigste, diese Räumlichkeit, während im rumänischen Bauernhaus doch viel mehr Freiheit ist. Zum Beispiel die Prisper. Also das ist ein Raum, den man ja nicht unbedingt braucht, aber der die Verbindung zur Natur darstellt. Lucian Blaga sagt, das sind verschiedene Horizonte.
Wieder einmal unterstreicht Herr Fabini den folgenden Aspekt.
Wohnqualität war im Kommunismus lange Zeit sehr, sehr schlecht. Natürlich, die Wohnqualität ist besser geworden.
Trotzdem haben viele Menschen 1995 diese Wohnungen gekauft.
Ganz wichtig ist in dieser Beziehung das Gesetz aus dem Jahr 1995, wo die Mieter ihre Wohnungen kaufen konnten. Das ist schon, in Rumänien haben etwa 80% der Bevölkerung sind Besitzer der Wohnungen. Wenn man das mit westlichen Ländern vergleicht, ist das ein hoher Prozentsatz. Im Westen wohnen etwa in vielen Ländern etwa die Hälfte sind Mieter und die Hälfte sind dann eben Besitzer.
Wann waren die Straßen praktischer? Vor oder nach 1989?
Also zu den Straßen kann man sagen, dass wenn man Rumänien vergleicht mit anderen EU-Ländern, ist die Nutzung von EU-Geldern für Infrastruktur nicht modellhaft. Was in Rumänien zum Beispiel mit den Autobahnen geschieht, ist nicht in Ordnung. Also in Hermannstadt redet man immer wieder von Straßenbahnen und so, da hat eigentlich nichts stattgefunden. Das ist also kein großer Fortschritt.
Bei der Frage, ob in Hermannstadt im Kommunismus und danach Gebäude abgerissen wurden, um neue zu bauen, hat Herr Fabini geantwortet.
So, Die Städte in Siebenbürgen waren irgendwie bevorzugt im Kommunismus, weil die Substanz besser war und weil ganz konkret Ceausescu irgendwie eine gewisse Abneigung gegen Siebenbürgen hatte. Und was man in den Städten, in der Moldau, in der Walachei zerstört hat, ist wesentlich mehr als in Siebenbürgen. In Hermannstadt war einmal die Rede, dass man im Großring einen Teil abreißt, aber das hat man nicht ausgeführt. Wie gesagt, die Substanz war einfach zu gut. Wäre einfach zu teuer geworden, das massiv abzureißen. So gesehen sind diese mittelalterlichen Städte in Siebenbürgen eigentlich relativ gut über den Kommunismus hinweggekommen.
Ja. Vielen Dank. Wir haben gerade den Beitrag über die städtische Entwicklung gehört von der Gruppe Juliana Popa, George Radu und Daria Russo. Weiter geht es nun mit dem sechsten Beitrag, dem letzten Beitrag, soziale Arbeit. Davor hören wir aber trotzdem noch das Lied What a Wonderful World von Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Das gerade gehörte Lied passt sehr gut zu unserem letzten Thema, soziale Arbeit. Und die Gruppe, bestehend aus Anna Henning, Michaela Radu und Robert Asgur, besuchten Dr. Hermine Gingaroth und ihr Sozialprojekt in Reusdörfchen. Wir hören den Beitrag.
Wir sind jetzt auf dem Weg zu Frau Dr. Hermine Gingaroth und freuen uns schon darauf, sie kennenzulernen. Wir haben schon vieles über ihre Sozialarbeit gehört, sodass wir sie uns als Mutter Teresa von Rumänien vorstellen.
Sozialarbeit heißt ja Leute in Krise. Was kann man sozial machen? Aus der Krise sie gewinnen. Das ist ja das Soziale.
Wie sind Sie dazu gekommen, sich sozial zu engagieren?
Es war zu Mittag, wie ich da war. Die sechs Kinder, wo ich besucht habe, denn das war der Schock, wie ich sozial angefangen habe. Die Kinder haben gesagt, die Eltern sind in Hermannstadt, zu Essen zu bringen, haben sie Geld? Nein, sie suchen Essen. Notabene. Es war 1 Uhr, wie ich bei ihnen war. Und die Eltern suchen Eisen, damit sie Essen bringen. Ich war sehr klar. Und ich hatte schon einen Schock. Ich dachte jetzt schon, jetzt muss ich nach Hause laufen und etwas zu essen bringen. Denn es war nichts, kein Tisch, nirgends eine Küche, nichts, überhaupt nichts. Draußen war ein Feuerchen. Und ich habe gesagt, und was werdet ihr? Habt ihr zu essen? Ja, ganz stolz. Da war ich so froh, dass ich mich getäuscht habe. Und sie holt von unter einem Bett einen Blechnapf mit 6 Kartoffeln, gekochten Kartoffeln. Und das habe ich nie vergessen. Nie. Das war der Ausgangspunkt. Und das habe ich meinen Jugendlichen erzählt. Und ihr könnt euch vorstellen, in eurem Alter ist man noch so rein, darf ich sagen. Denn nachher wird man ja nicht schmutzig, aber man passt sich an. Aber in eurem Alter erlebt man so etwas sehr tief. Und das hat dann viele motiviert, Einschenkungen zu bringen. Das war nicht das Echte, denn von Röstorfin bis Hermannstadt lagen nur Kleider, die ich gebracht habe. Weil sie waschen sie nicht, sie haben sie nicht gewaschen, nicht gepflegt, nichts. Und dann habe ich gesehen, wie unnötig der Fisch ist und wie wichtig die Angel ist.
Welche Berufe gab es in dem Bereich der Sozialhilfe während des Kommunismus?
Es gab Erziehungspädagoge, es gab Studienhilfe, es gab medizinische Besorgung, es gab Köchin und normale Pädagogen und das war es. Der Begriff Sozial, wir hatten auch keine Hochschule für Soziales. Es gab keine Hochschule für Soziales. Also wenn Sie mich fragen, wie das mit der Sozialarbeit vor 89 war, muss ich Ihnen sagen, und ich bin da ganz im Thema, die gab es eigentlich nicht.
In Bezug auf Ihre langjährige Erfahrung als Lehrerin würden wir gerne wissen, wie Sie den Kommunismus in der Schule wahrgenommen haben und wie es dazu kam, dass Rumänen die deutsche Schule besuchen konnten.
Ich sehe, warum möchte ich das sagen? Es ist sehr schwer, richtig zu wissen, was war. Denn wieso sind so viele Gläubige erschienen in einem atheistischen Kommunismus? Dürfte man sich ja fragen. Habt ihr euch gefragt? Nein. Aber ist es eine Frage?
Ja.
Na wieso? Weil wir haben gesagt, was man sagen musste und haben gemacht, was wir am besten dachten. Was wir dachten, vor allem in Lehrerzimmern. Also in meinem Milieu, mein Milieu war geprägt von dem. Wir haben zum Beispiel mit Donna Nobis Pacim, mit dem Deutschen Lyzeum, den ersten Preis gewonnen auf Landniveau. Natürlich wurde ich dann zur Partei gerufen und gefragt, was für eine atheistische Erziehung das wäre. Ich habe gesagt, das ist doch nicht religiös, das ist doch Kulturgut, Weltkulturgut. Und dann haben die anderen fast alle gelächelt, weil die waren etwas geschulter als der Größte, der mich befragen musste. Und haben dann gelächelt und gesagt, schau mal, wie dumm der ist. Schau mal, die hat es ihm gesagt. Und mein Chef, der mich bearbeiten sollte nach dieser großen Befragung, hat mich in seinem Büro und sagte, du, wenn ich noch 50 hätte wie du, mein Gott, was wir da machen würden. Das war der Kommunismus. Auch. Denn natürlich, auch alle die Sachen, die ihr kennt, um sie hat es auch gegeben, aber es hat auch solche Inseln gegeben. Wir haben im Deutschen Lyzeum ganz viele Sachen von dieser Sache sind nicht angekommen. Schon wie ich die Schule übernahm, waren es fast 80% Rumänen. Aber die musste man Deutsche machen und im Deutsch machen, da habe ich auch Mediasch geholfen um eine Zeit, auch Hermannstadt. Ich habe erfunden das Dokument. Wir hätten die Kinder nicht aufnehmen dürfen in deutsche Schulen, wenn sie Rumänen sind. Ich hatte Kontrollen, meine Kontrolle war in der Nacht um 23:45 Uhr, der hat mich verklagt. Ein Deutscher hat mich verklagt. Und der Einzige, denn das Siri vom Ministerium haben mich nie verklagt, die wussten das alle. Und dann hatte ich die Kontrolle und man durfte nur mit einem reinen Dossier, dass man Abkommen, wenn es ein Abkommen ist von der deutschen Bevölkerung. Und dann hab ich gesagt den Leuten, habe ich die Leute bei der Einschreibung gefragt, sind sie Deutsche? Sind sie Deutsche vermieden? Sondern ich habe gesagt, ich weiß, wo ich Bescheid wusste, denn man spürt das. Ich weiß, dass sie keine Dokumente haben, die sind wahrscheinlich verloren gegangen. Und wenn man keine Dokumente hat, und sie verloren gegangen sind, dann gibt es ja eine Lösung. Und wenn sie mir das bringen, dann kann ich sie einschreiben, denn ich brauche ein Dokument mit Stempel. Und wenn sie zum Notar gehen und sagen, auf meine eigene Verantwortung, denn in unserer Verfassung stand damals wie heute allerhand sehr Gutes, unter anderem stand, dass man sich die Nationalität selbst bekennt. zur nationalen Selbst bekennt, dann gehst du hin und sagst, ich bin deutscher Abstammung, meine Großmutter war ich weiß nicht was oder so, weil ich kenne ihre Situation nicht, aber sie beschreiben die Situation. Und der Notar ist verpflichtet, sie zu unterschreiben, wenn es auf ihre Verantwortung ist. Und das haben dann die anderen gekauft, denn es war verzweifelt. Bruck hat damals 2 Klassen verloren. Sie mussten 2 rumänische Klassen aufnehmen, weil sie die Dossiers nur mit Stempel. Bis dahin war es nicht mit Stempel, war es so und so. Aber dann ab damals konnten die Rumänen nur mit einem Dokument mit Stempel.
Zurück zu Ihrem Projekt mit dem Namen Stiftung für ökosoziale Erziehung. Sie haben damit angefangen, Stadtkinder das Dorfleben näher zu bringen und sich für das ökologische Bewusstsein dieser einzusetzen. Wie kann man sich einen Kurs in diesem Projekt vorstellen?
Beim volkstümlich Behandeln eines Schweines, welches geschlachtet wird und von jedem Bauern wenigstens 1 im Jahr geschlachtet werden musste, weil davon hat er ja gelebt und damit er das auch mitbekommt. Und das war auch die beste Anatomiestunde. Denn dann haben wir die Lunge genommen und aufgeblasen, was war aufgeschnitten, wo war die Luft, warum sind sie so gewachsen. Na ja, drinnen sind lauter kleine Ballonchen, das war 1., 4. Klasse. Das sind die Bronchien, das sind die und so weiter. Und das vergisst man dann auch nicht, das war jetzt weg. Ich sage euch nicht weiter, ihr könnt euch vor. Denn es gab dann den Milchverarbeitungstag, es gab... Und der Höhepunkt war das Brotbacken, unser täglich Brot, das Brot im Sinne, im wahren Sinne und im symbolischen Sinn.
Inwieweit kann man die Nachbarschaften der Siebenbürger Sachsen als soziale Struktur bezeichnen?
Wenn es um Sozialarbeit geht, da verstehe ich schon wirklich Sozialarbeit, wo es keine andere Hilfe gibt. Das ist schon Nächstenliebe und das ist schon was anderes für mich. Das hat man damals und man würde es auch heute noch, aber es gibt keine Sachsen mehr und keine Nachbarschaften mehr leider. Es gibt aber Ortschaften, wo die Rumänen die Struktur übernommen haben, denn es ist eine sehr gute Struktur. Es gibt Vereine, welche sich so etwas vorgenommen haben und so etwas machen. Sie haben Volontäre und gehen zu den alten Leuten und so weiter. Das waren auch Pflichten der Nachbarschaft. Und das ist als Modell, von dem man abweicht, an die Gegenwart angepasst. Oft wird es zitiert als Modell und als Nächstenliebe, nicht als Sozialarbeit.
Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit Ihren Projekten.
Wir sind zutiefst beeindruckt von der Arbeit, die hier geleistet wird, um allen Menschen ein besseres Leben zu bieten und haben viel von Frau Jinga Roth gelernt.
Gerade hörten Sie den Beitrag zu sozialer Arbeit der Gruppe bestehend aus Anna Henning, Michaela Radu und Robert Askur. Nun folgt das Lied 80 Millionen von Max Giesinger.
Da wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen. Ort daneben schon 2-mal so viel, 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Ich war die letzten 5 Jahre allein, hab nach dem 6er im Lotto gesucht, 7 Nächte die Woche zu wenig gepennt, wie auf einer Achterbahn im Dauerflug. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Ey, war das Zufall, unsere Begegnung? Du warst schon draußen und kamst nochmal zurück. Du sagtest Hi und mir fehlten die Worte. War alles anders mit einem Augenblick. Ich war nie gut im Wahrscheinlichkeitsrechnen, aber das hier hab sogar ich kapiert.
Die Chance, dass wir beide uns treffen, ging gegen null. Und doch stehen wir jetzt hier, so weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Einer von 80 Millionen. Von 80 Millionen.
Als letztes hört ihr noch ein paar Beiträge, in denen ihr erfährt, wie sich die Schüler während des Vernetzungstreffens gefühlt haben.
Ihr hört Radio Bruck aus Hermannstadt.
Ich heiße Darin Jamto, ich komme aus Temeswar. Und ich bin Moderatorin bei Radio Junior Temeswar. Ich bin an einem Radioprojekt in Siebenbürgen mit noch zwei anderen Kollegen. Wir haben eine langjährige Lehrerin aus dem Bruckental Lyzeum interviewt. Und es war mein erstes Mal, als ich ein Interview genommen habe. Es war super, also sehr toll. Ich glaubte nicht, dass ich werde so etwas einmal machen. Und ja, ich magte das sehr viel.
Mein Name ist Giorgio Radu und ich lerne hier an dem Samuel von Bruckenthal Lyzeum und ich bin aus Hermannstadt. Ich wollte es versuchen. Ich wollte sehen, ob es Spaß machen wird. Und ja, ich... fühle mich ganz gut. Als erstes waren wir in Gruppen eingeteilt und jede Gruppe musste sich ein Thema wählen. Und zu jedem Thema war eine Person, die interviewt musste. Wir haben Herr Fabini interviewt über die städtische Entwicklung, meistens Hermannstadt, vor und nach 1989. Es war interessant, ich habe alles verstanden, was er erzählt hat. Es war nicht so schwierig und ich fand manche Sachen ganz interessant, zum Beispiel, dass Ceausescu den großen Ring zerstören wollte, aber er konnte nicht, weil das Gestein zu hart war.
Mein Name ist Raphael Todt. Ich bin in der 11. Klasse beim Stefan-Ludwig-Roth-Lyzeum in Mediasch. Und nehme jetzt hier bei diesem Projekt teil. Es heißt Vernetzungstreffen. Schüler aus verschiedenen Schulen in ganz Rumänien treffen sich und arbeiten gemeinsam an einem Projekt. In diesem Fall ist es die Erstellung eines Radiobeitrags für Radio Siebenbürgen. Aus unserer Schule sind wir 5 Schüler, die mitmachen. die aber alle in verschiedenen Gruppen mitarbeiten. Also es gibt 6 kleinere Gruppen, die sich jeweils mit einem Thema beschäftigen, zum Beispiel Kirche, soziale Arbeit, Schule, und dort mit besonderen Leuten reden, die gerade in dem Bereich tätig gewesen sind oder noch sind. Und schön ist, dass in diesen kleinen Gruppen jeweils aus jeder Stadt wenigstens jemand vertreten ist, sodass man nicht nur als Mediascher einen Beitrag über die Schule macht, sondern als Gruppe verschiedener Städte. Wir haben in Mediasch 2 Radiosender und ich kenne die Leute, die dort arbeiten. Wir gehen manchmal noch live. Wir haben eine kleine Gruppe, die fährt nach Deutschland jedes Jahr zu einer Singwoche. Und vor und danach gehen wir immer ins Radio und sprechen über unsere Erfahrungen, über unsere Erwartungen. Und ja, singen dann auch im Radio.
Ich bin Roberto Davide Casalino und ich komme aus Kronstadt. Ich bin 16 Jahre alt und also ich bin hier gekommen, weil ich finde dieses Thema interessant. Ich wollte gerne mehr über das Radio wissen und was die Leute am Radio machen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie viel Mühe geht in einem kleinen Reportage, der nur 10 Minuten oder 5 Minuten dauert. Wir haben Herr Rehner interviewt. Er war der Staatspriest Hermann Staats und wir haben viel über die Geschichte der Siebenbürger Sachsen gelernt. Und die Geschichte ist sehr komplex. Es geht um den Zweiten Weltkrieg, um Kommunismus und die Zeit nach der Wendung, nach der Revolution. Ich würde ja gerne noch einmal machen. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr.
Ich bin Theo, ich komme aus Kronstadt und ich bin in der 10. Klasse. Und unser Lehrer hat uns hier geschickt, damit wir eigentlich Deutsch in einer anderen Art und Weise üben.
Hast du schon mal irgendwas mit Radio gemacht vorher?
Nein, deshalb war ich ja auch so interessiert, ich bin hier gekommen, damit ich mehr darüber lerne. Wir haben gestern ein Interview mit einer alten Dame geführt über Schule und sie hat uns erzählt, wie es vor 89 war und nachher. Und dann haben wir, also habe ich in Audacity es geschnitten und es verbessert vielleicht. Und ich habe sehr viel darüber erfahren, auch weil ich mehrere Stunden in Audacity gearbeitet habe und auch die ganze Sache mit den Interviews, das habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Eigentlich wusste ich die Situation in der Burgenthal Lyzeum und in Hermannstadt allgemein nicht, weil ich ja nicht von hier bin und eigentlich wusste ich nicht so vieles darüber, auch über diese Zeitspanne 89, 90. Aber es war sehr, sehr interessant, mit der Dame zu reden, weil ja wir vieles Neues erfahren haben. Und die ganze Sache mit dem Interview war sehr, haben wir sehr viel gelernt daraus und das wird sicher uns helfen.
Das nächste Lied, das jetzt folgt, heißt Vals und wird von Smiley gesungen.
Știu cum a făcut sau cine a vrut să facă primul pas. Încă de la început a dat-o din greșeală în vals, vals, vals. M-a lăsat să conduc fără să știm de următorul pas. Un, doi, trei, stâng, drept, stâng, a dat-o din greșeală în vals, vals. Vals, 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 vals. Chiar și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Dar când aud muzica, mă omoară inima.
sunt cu ea, numai cu ea. Mi-am auzit inima cum cânta.
Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne acompania.
Dansând cu ea, numai cu ea. Mi-am auzit inima cum cânta.
Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne acompania.
Am mai și călcat strâmb. Nu-i nimic, că doar noi vom observa. Și întregul pământ este doar un ring de dans, dans, dans. Unul suflet și trup, o pereche în tot cu adevărat. Totul a început, că am dat-o din greșeală în vals, vals. Chiar și când ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Dar când aud muzica, mă omoară liniștea. Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta.
Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne acompania.
Dansând cu ea, numai cu ea, mi-am auzit inima cum cânta.
Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne acompania.
Dar când aud muzica, mă omoară liniștea.
Wir sind nur am Ende unserer Sendung angelangt. Wir bedanken uns herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit, aber auch bei IFA, Radio Simbürgen, für die Gelegenheit, die uns hier geboten wurde, im Livestream zu senden, und bei der Donauschwäbischen Kulturstiftung für die finanzielle Unterstützung. Noch einmal vielen Dank an unsere Gäste, die in diesen Tagen gemeinsam mit uns intensiv an den Beiträgen gearbeitet haben, und wir wünschen Ihnen weiterhin eine schöne Zeit in Hermannstadt. Und wir sollten auch von unseren vier Leitern nicht vergessen: Aurelia Brecht, Alexander Frohn, Florian Kerzel und Alois Kommer, die uns während diesen Tagen unglaublich viel geholfen haben. Also Dankeschön dafür. Liebe Zuhörer, wir waren Daria, Raphael und Stefana, und nun verabschieden wir uns von euch mit dem Lied Tage wie diese von den Toten Hosen. Bleiben Sie den besten News aus dem, aus dem Herzen Hermannstadts von Radio Bruck treu. Tschüss!
Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzuhören.
weiterzugehen. An Tagen wie für heute, wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute, hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom, drehen unsere Kreise. Kommen nicht mehr runter, sind schwerelos. An Tagen wie diesem wünscht man sich. Target!